Moin, wie die Eingeborenen sagen, oder willkommen zu Böse Banker, guter Staat. Im Namen der Veranstalter, des Golem hier und der Zeitschrift Konkret. Und gleich eine Entschuldigung vorweg. Das Marx-Zitat, worauf es ankommt, ist nicht, wie es auf dem Flyer heißt, kommunistisches Manifest, sondern 3 Jahre älter, 11. der Thesen über Feuerbach. Aber vom gleichen Autor. Wie viele sich gemeldet haben, die das besser wussten, ist ein schönes Zeichen. Die Teilnehmer heute Abend sind zu meiner Linken Thomas Ebermann, Intendant der Fers- und Katerschmiede im Hamburger Politbüro, der gerade auf Kampnagel das von ihm verfasste Stück Der Firmenhymnenhandel inszeniert, mit allem, was in der besseren Hälfte der Hamburger Musik- und Schauspielszene Rang und Namen hat. Wenn ihm diese Arbeit Zeit lässt, ist Ebermann Autor in Konkret. Justin Monday schreibt für Phase 2 und Exit, rechts außen, also der Witz ist so alt, den kann man nicht immer wieder machen. Man tritt ihm bestimmt nicht zu nahe, wenn man ihn eine Orientierung an den Arbeiten des alten Frankfurter Instituts für Sozialforschung unterstellt. Matthias Altenburg, Kritiker, Essayist, Romancier und unter dem Pseudonym Jan Segers, Autor von Kriminalromanen, lebt in Frankfurt. Als ich in meiner Kolumne im November geschrieben habe, radikales Denken sei ausgerottet vom antikommunistischen Furor der Propagandakompanie, im Volksmund als die Medien bekannt, den Grünen, dieser Farce auf die Tragik der Arbeiterbewegung, folgten nun die Piraten als Klamotte. Auf das größte Wohlwollen aber träfen die Rebellen aller Glaubensrichtungen, die zwischen Hudson und Oder unter der Parole Occupy gegen die, Zitat, Auswüchse des Kapitalismus protestieren, unterstützt von Attack, Piraten, Grünen, DGB, Fußkranken der neuen sozialen Bewegungen und einer Linkspartei, deren Vorsitzender Klaus Ernst Anschluss sucht und den Auflauf, einen Aufstand der Anständigen gegen die Diktatur der Banken nennt. Da antwortete Altenburg: Lieber Gremlitzer, Mitte Oktober war ich zum ersten Mal in dem kleinen Zeltdorf der Frankfurter Occupy-Leute. Die junge Frau am Infostand sagte mir, sie habe in den letzten 5 Tagen mehr gelernt als in den ersten 5 Semestern ihres Politikstudiums. Ja, man sei offen, jeder könne mitmachen. Auf ein paar Grundsätze habe man sich allerdings geeinigt. Man lasse keinen Platz für Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus, Sexismus und Homophobie. Es stimmt, die Bewegung ist so bunt, dass in ihr jede Dummheit zu Wort kommen kann und auch zu Wort kommt, schreibt Altenburg. Sie ist aber auch so offen, dass man als linker Kritiker mit den eigenen Einsichten und Erfahrungen korrigierend eingreifen kann und dabei auf so große Neugier trifft wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Was auch immer aus dieser Bewegung wird, es werden am Ende ein paar hundert Leute klüger geworden sein, die linken Kritiker eingeschlossen. Hat denn von euch oder euren Kindern wirklich niemand auch nur losen Kontakt zu Occupy? Dass es sich bei der Bewegung um eine erbärmliche Parodie der 68er handle, ist eine Formulierung, die klingt, als sei sie in einer fensterlosen Zelle entstanden. Oder ging es nur um die Genugtuung, das ganze dir unvertraute Phänomen beiseite zu schieben und damit dem eigenen Reinheitsgebot Genüge zu tun? Am Ende wirst du womöglich wieder recht gehabt haben, aber wie kleinmütig ist diese Haltung? Warum nicht den Mut haben, sich öffentlich zu irren, vielleicht gemeinsam voranzuirren, wie es bei Musil heißt? Wer damit kokettiert, Kommunist zu sein, sollte wenigstens keine Angst vor den Schmuddelkindern haben. Ende des Briefzitats. Weil ich später wohl nicht mehr so recht zu Wort kommen werde, soll oder will, ein paar Sätze vorweg, beginnend mit einem Zitat. Vernichtung von Kapital, das kennen wir. Vernichtung von symbolischem Kapital, das lernen wir jetzt kennen. Nur näher ran kann ich noch. Gut, dann geht, aber es dröhnt dann schon. Na gut. Also, nochmal das Zitat. Vernichtung von Kapital, das kennen wir. Vernichtung von symbolischem Kapital, das lernen wir jetzt kennen, schreibt Frank Schirmacher in der Frankfurter Allgemeinen, dem Selbstverständigungsorgan der deutschen Bourgeoisie über den Fall Christian Wulff. Ich zitiere das in meiner Kolumne in der Februarausgabe von Konkret, die Ende der Woche erscheint. Sie endet mit den Sätzen: Das Unglück des Christian Wulff ist das größtmögliche Glück der Gesellschaft. Der Fall des Präsidenten hat mitten in der Krise alte Bande gefestigt und neue gestiftet. Politiker und Journalisten, die sich bis aufs Messer feind schienen, stecken einander Munition zu und geben sich Deckung. Bild dem Spiegel, der Süddeutschen und der FAZ, die FAZ der Bildzeitung, der Spiegel beiden, die Saubermänner der CDU und der FDP, den Sauberfrauen der Grünen und der beiden Sozialdemokratien. Von der grellen Hauptstadt bis in die finsterste Provinz bangt die Nation um ihre Würde. In dumpfer Stube des Hauses, das der Unwürdige sich hat bezahlen lassen, sind Urahne, Großmutter, Mutter und Kind, Schirmacher und Diekmann Backe an Backe beisammen. Christian Wulff hat sich als Präsident dieser Einheit um das Vaterland verdient gemacht. Ende des Zitats. In der Tat hat der Fall alle politischen Lager vereint. Ob für Wulff oder gegen Wulff, alle zusammen machen sich wahnsinnige Sorgen um die sogenannte Würde des höchsten Amtes im Staat, also Sorgen um den Staat. Dass ein Amt keine Würde haben kann, sondern allenfalls ein Lebewesen, in diesem Fall der Amtsträger, geschenkt. Wer aber die Reihe alter Nazis, SA-Männer, PGs, Mitläufer, Skatbrüder und Volkssänger, die Bundespräsidenten waren, an sich vorbeiziehen lässt, kann über diese Würde nur lachen. Es sei denn, er zöge es vor, zu kotzen. Der allgemeine Reflex, sich eng um den Staat zu versammeln, beherrscht auch die Diskussion um die jüngste Krise des Kapitalismus. Was den Kommentatoren als Krise des Regierens erscheine, schrieb Ralf Schröder in Konkret, sind die Affekte des autoritären Charakters, von dem Deutschland nach wie vor überwiegend besiedelt ist. Einer dieser Charaktere schrieb in den Zeitungen, die er bedient, Zitat, die Menschen wollen Lösungen, wollen Taten, wollen Verbesserungen. Das Lamentieren muss vorbei sein, jetzt muss endlich reagiert und regiert werden. Jüngster Vorgänger der Occupy-Bewegung, jedenfalls in Deutschland, waren die Wutbürger vor dem Stuttgarter Hauptbahnhof. Charakteristisch für die Proteste deutscher Wutbürger schrieben ebenfalls in Konkret Lothar Gallo-Begemann und Markus Hoffmann, sei generell, worüber sie sich nicht empören. Die täglichen Abschiebungen von Flüchtlingen, Hartz IV, Rente mit 67, Verelendung der abgehängten Unterschicht, den Rassisten Sarrazin, alte und neue Nazis, deutsche Rekorde beim Handel mit dem Iran. Wenn man, schreiben sie, auch nicht Marx oder Freud gelesen haben muss, um protestieren zu dürfen, so finden sich doch bei beiden Erkenntnisse, ohne die kein sachlich adäquater Begriff der gegenwärtigen Verhältnisse auskommt. Dass nämlich weder die Gesellschaftsmitglieder noch ihr Ich Herr im eigenen Hause sind. Die reale Ohnmacht der Menschen angesichts der Vormacht der Verhältnisse, in denen sie leben, drängt Wutbürger aber nicht nur zur Identifikation unmittelbar Schuldiger, unter unserer Fragestellung der bösen Banker, sondern auch zur Durchsetzung des sogenannten Volkswillens. Aber was dann? Nichts tun, um nicht dem falschen Vorschub zu leisten? In seiner Würdigung von Walter Böhlich schreibt Matthias Altenburg, wenn das Richtige zu tun nicht möglich war, plädierte er dafür, es nicht aus den Augen zu verlieren, aber das weniger Falsche mithin das Richtigere zu tun. Den berühmten Satz von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hätte er wohl ergänzt durch die Worte, aber ein weniger Falsches. Was, frage ich Matthias Altenburg, ist das weniger falsche Leben? Ein Leben in einer Opposition, im Widerstand, im Kampf gegen das Schweinesystem oder beginnt es wirklich schon bei Occupy?
Naja, es beginnt.
Ganz kurz, wir haben einen Soundcheck gemacht, wo wir einen machen wollten. Ja. Weil ihr angefangen habt gerade. Können wir noch einmal ganz kurz die Mikrofone und je nachdem, weil das hört sich einfach wahnsinnig schlecht an.
Ich spreche ungefähr in dieser Lautstärke.
Und wie ist das hier zu hören? Funktioniert.
Und ich komme nicht mehr dran.
Und du kriegst dann das.
Genau. Und ich rede ungefähr so laut.
Lauter?
Okay. Und ansonsten vielleicht als Hinweis an die all da hinten, hier vorne, sieht es sehr viel lichter aus. Da kann man noch um die Ecke gehen. Es passen nicht alle dahin, aber es gibt keine Sitzplätze mehr, aber weniger gedrängte andere Plätze.
Also ich versuche die Frage mal konkret zu beantworten. Bevor die Occupy-Bewegung im Oktober zum ersten Mal ihren Kopf rausstreckte, konnte man ja 30 Jahre lang das Gefühl haben, wenn man in diesem Land irgendetwas ändern wollte, hatte man den Eindruck, man würde mit einer Nagelfeile versuchen, eine Wand aus Stahlbeton zum Einsturz zu bringen. Es hat sich nichts bewegt, was auch immer man tat. Und dann gab es nicht nur in diesem Land, sondern europaweit in vielen westlichen kapitalistischen Gesellschaften plötzlich eine Bewegung, die nicht mehr nur um Partikularinteressen ging, sondern wo man den Eindruck haben konnte, es ist etwas mehr ins Blickfeld geraten. Es ist das System des Kapitalismus selbst ins Blickfeld geraten. So stand es auch auf den ersten Flugblättern. Die Revolution hat begonnen gegen den Kapitalismus. Also es waren wohlfeile Phrasen meinetwegen, aber wann wäre es je anders gewesen? Wann hätte man je eine beginnende Bewegung von unzufriedenen Menschen gehabt, wo nicht diese Unzufriedenheit am Anfang gestanden hätte? Und ich war empört über deine Formulierung, weil ich dachte, was willst du? Willst du Eintrittskarten für eine Bewegung? Willst du, dass man Marx und Adorno vorher gelesen haben muss? So ging es mir nicht, als ich ein Linker geworden bin. Ich habe auch vorher Unfug gelesen. Ich habe Hermann Hesse gelesen, Castaneda gelesen, habe mit den Hippies sympathisiert, was weiß ich auch immer. Und irgendwann hat man linke Freunde kennengelernt, hat Genossen kennengelernt, die klüger waren als man selbst, hat bei ihnen gelernt, ist in die Schule gegangen, hat Aktionen mit ihnen zusammen gemacht und ist dabei klüger geworden. Und das hat mich so entsetzt, weil ich daraus nur gelesen habe, es ist eigentlich keine politische Aktion möglich und wenn sie versucht wird, ist sie affirmativ oder man macht sich über sie lustig. Und das finde ich ehrlich gesagt ungenügend. Ich habe bei dieser Occupy-Bewegung am Anfang gedacht, ich bin ein bisschen desillusioniert, weil ich ein bisschen zu nahen Kontakt mit den Leuten hatte. Aber am Anfang habe ich gedacht, wenn doch meine Tochter dort dabei wäre. Sie ist nicht dabei. Wir haben 30 Jahre Privatfernsehen, Verheerungen in den Hirnen. In den Schulen kommt keine politische Ökonomie mehr vor. Hinter uns, was erwarten wir denn? Wir können doch gar nicht erwarten, dass die Leute klüger anfangen.
Vor 2 Stunden erreichte mich auch diese E-Mail. Damit will ich das Wort an Thomas Ebermann weitergeben. Da heißt es, unterstützt den Rüttenauer. Der Taz-Sportchef, Schriftsteller und Kabarettist tritt als alternativer Kandidat um die Präsidentschaft des DFB, Deutscher Fußballbund, an, um diesen absolutistischen Verein zu knacken. Jeden Tag eine gute Tat. Überall ist Occupy. Ist das das Rezept für die Linke in der Krise, Thomas Ebermann?
Ja, seit 30 Jahren macht mir das erstmals Hoffnung, dass der Präsident des DFB nunmehr auch umstritten ist. Also, ich glaube, man ist immer auf einem falschen Weg, wenn man sich zu lange da über das Thema zutextet, lass doch Unzulänglichkeiten zu. Das hat Matthias gemacht. Lass doch Unzulänglichkeiten zu. Dann gibt es so ein bisschen die Berufungsinstanz, wie jung die Menschen sein dürfen, um unzulänglich zu sein. Und dann haben wir Älteren da einen pädagogisch-didaktischen Blick. Leider bin ich tochterlos, aber ich freue mich irgendwie daran. Ich glaube...
An was?
Dass die sich bewegen. Ich glaube, das zeugt von allertiefster Resignation. Ich steige ein mit einem in völlig anderen Zusammenhang gefallenen Zitat. Das geht so: In Deutschland läuft vielfach das Engagement auf Geblüg hinaus. Auf das, was alle sagen oder wenigstens latent alle gern hören möchten. Im Gestus des Anredens, heimlichen Einverständnisses mit den Angeredeten, die doch allein dadurch noch aus der Verblendung zu reißen wären, dass man dies Einverständnis aufsagt. Das ist eine Polemik von Adorno gegen Sartre, ist aber jetzt nicht wichtig. Sondern ich wollte das Kriterium aufmachen, dass es zunächst mal sinnvoll ist zu fragen, wo ist Engagement geblöck? Eigentlich Resonanzboden für das, was sowieso alle meinen oder latent meinen. Und das ist ein großer Gegensatz zum Unzulänglichen. Alles, was in jüngerer Zeit als massenwirksam gefeiert wurde, war geblöck. Sich heute zu echauffieren über die überdimensionierte Macht der Banken oder der Finanzsphäre oder der Spekulation hat so etwas Allgegenwärtiges, dass es schon schwerfällt, jemanden zu finden, der das nicht sagt oder jedenfalls latent sagt. Jemanden zu finden, der sagt, das mit den Boni ist doch okay. Oder jemanden zu finden, der sagt, so ein Spekulant ist doch ein ganz humaner Typ gemessen an so einem Ausbeuter in der materiellen Produktion. Ich stelle da nachher ein paar Zitate vor, eingangs wollen wir uns kurz fassen. Ich glaube, das gilt für verschiedene Sachen, dass man zunächst mal feststellen kann, dies ist ein von herrschenden Bewusstseinsformen und ganz konkret Herrschaft und manipulativen, Medien nahegelegter, pseudoprotestierender Gedanke, der eigentlich vollkommen eingebunden ist in das Denken, das so ist, wie es sein soll. Vielleicht habt ihr da auch schmunzeln müssen. Ich glaube, es ist 2 Wochen her, da haben sich Leute vom Bundespräsidentenamt aufgebaut und Schuhe in die Luft gehalten. Sie haben offenbar mitgekriegt, Schuhe in die Luft halten bedeutet Verachtung ausdrücken. Bundespräsident ist nicht so gut angesehen. Meine Tage vergehen rechtschaffend langweilig, also laufe ich da mal rum.
Das war bei Gutenberg am Gänsemarkt
auch. Das macht man dann so, oder wenn man einfach mal auf sich einwirken lässt, was für eine Verkörperung von integrierten, totalitären Expertendenken diese Verhandlungsrunden zum Stuttgarter Bahnhof waren. Dieses Bescheidwissen über wie viele Gleise braucht man, damit der Zug auch pünktlich fährt. Dieses Bescheidwissen über ob der Kopfbahnhof nicht genauso schnell abfertigt wie der Durchgangsbahnhof. Diese Sorge um die Vergeudung von Staatsgeldern, die man an anderer Stelle viel besser ausgeben könnte. Dieses Bescheidwissen über Grundwasserspiegel und ähnliche Sachen. Diese Behauptung, Stuttgart sei bis dahin schön gewesen. Die Negation der Sehnsucht, dass man, wenn man schon Stuttgart passiert, das durch einen langen Tunnel tun möchte, all das war sozusagen außerhalb jeglichen Denkens. Und nur weil die Leute Wasserwerfer abbekommen haben, kann ich mit denen keineswegs sympathisieren, sondern sage, das ist der kritische Staatsbürger, wie er uns im Gemeinschaftskundeunterricht beigebracht wird. Die Dominanz des Expertenwissens oder, um es etwas gehobener auszudrücken, die Dominanz des Positivismus gegenüber jedem kritischen Denken. Woher kommt das? Natürlich kommt es daher zunächst mal, woher kommt dieses gute, produzierende Kapital, guter Staat versus spekulative Sphäre? Natürlich kommt es daher, und man darf die Erleichterung nicht unterschätzen, die Menschen empfinden, wenn sie über etwas sprechen können, das handelbar ist. Denn es ist nicht so einfach handelbar, außerhalb der These, wenn der Kapitalismus sich als krisenhaft erweist, dann müssen da entweder schwere Fehler gemacht worden sein oder moralisch verwerflich gehandelt worden sein. Also entweder muss Gier im Spiel sein oder etwas furchtbar Törichtes, was man ja meistens dann als Niete im Nadelstreifen oder so bezeichnet. Das ist ein Krisenzyklus und auch eine sehr schwerwiegende Krise, auf die wir mutmaßlich zulaufen, etwas zu tun haben könnte mit dem Problem der veränderten organischen Zusammensetzung des Kapitals, dem Anwachsen der Toten oder im Maschinenpark vergegenständlichten Arbeit im Verhältnis zur lebendigen oder zur wahren Arbeitskraft. Und dass aus dieser Tendenz, die von der Konkurrenz geschürt wird, so etwas entsteht, wie jedenfalls das Problem des tendenziellen Falls der Profitrate, dass es Zeiten gibt, wo die rentable Anlage von angehäuften Geldvermögen in der produktiven Sphäre, auch wenn man nur den Maßstab des Durchschnittsprofits zugrunde legt, nicht so einfach ist. Und diese gewaltigen Geldmengen, die ja auch angehäuft wurden, weil wir 15 Jahre stillen, man könnte auch sagen subjektlosen Klassenkampf hinter uns haben, in dem diese gigantischen Transfers von unten nach oben stattgefunden haben, dass also dieses angehäufte Geldkapital nicht so einfach produktiv anzulegen ist und deswegen eine Aufblähung des Finanzsektors stattgefunden hat, der nach Bereinigung oder Entwertung geradezu schreit. Wenn wir also eine Überakkumulation im Bankenwesen konstatieren müssen, die dann Rettung erfahren hat durch gigantischen Staatsinterventionismus, so viel Keynesianismus war nie. Und diese Staaten, weil sie die Konkurrenzschlacht unsere dürfen nicht untergehen gegen andere Nationalökonomien organisiert haben, nun selbst ein Verschuldungsproblem haben und aus der Sicht der Anleger nicht immer kreditwürdig oder nur kreditwürdig zu Zinssätzen um die 6 oder 7% sind. Das ist schon ein komplizierter Zusammenhang, den ich hier angedeutet und nicht entschlüsselt habe. Und dagegen sich das Bild zu machen, auch gut mitreden kann ich bei der Frage, ob Wolf im Amt bleiben darf. Oder auch ganz gut mitreden kann ich bei der Frage, die Banken haben so viel gekriegt, nun müssen sie mal aufhören mit den Boni. Oder dagegen mal so ins Feld zu führen, dass ein guter Unternehmer doch der ist, der nicht um des Profitwillens deutsches Territorium verlässt. Das macht die Sachen handelbar, wie eine bessere Idee von einem Bahnhof zu haben. Das kann man. Das kann man sogar mit sowas dumm machen, denn wie Betriebswirtschaft studiert haben. Das ist nicht ausgeschlossen, das kann man, das andere kann man nicht. Nun erleben wir gerade, dass die Sehnsüchte, etwas möge doch so leicht zu beheben sein, wie die Menschen, die durchaus ja das lauter geglaubt haben, sich dachten, nicht eintritt. Ich greife zu einem fremden Beispiel oder zu einem. Wie dominant war im sogenannten arabischen Frühling die Hoffnung oder die Sehnsucht? Wenn wir die Korruption niedergekämpft kriegen, geht es uns allen besser. Und wie viel reale Struktur kapitalistischer Konkurrenz und Weltwirtschaft dementiert diesen furchtbar fehlerhaften Gedanken gerade. Das heißt, meine erste Idee ist immer, wenn die Leute unzulänglich sind, auch bin ich gern dabei. Was ich schon an absurden Demos auf dem Puckel habe, das glaubt ihr gar nicht. Also die Flora bleibt rot, der Park bleibt grün zum Beispiel. Also nein, ich hink an dem Park nicht wirklich. Aber ich dachte, naja, wenn es darum geht, dass hier so ein Signal gesetzt werden soll, wir lassen uns alle spekulativen Maßnahmen im Stadtteil nicht gefallen, dann laufen wir eben unter einer unzulänglichen Parole hier durch die Gegend. Entscheidend ist nur jeweils zu wissen, Massen werden mobilisiert, wenn sie von den Propagandaapparaten, die Medien heißen, wie Hermann schon gesagt hat, befeuert werden. Ich erinnere nur mal daran, dass die Teilnehmerzahlen an den Demonstrationen gegen den sogenannten Kosovo-Krieg, der einer gegen Jugoslawien war, um das 15-fache kleiner waren, als die Demonstration gegen den amerikanischen Krieg gegen den Irak. Einmal gab es die Ansage, Deutschland ist dagegen, kommen 15 Mal mehr als der meinetwegen sehr unzulässige oder unzulängliche Verstoß gegen die deutsche Staatsdoktrin. Schon wegen unserer geschichtlichen Verantwortung müssen wir mal wieder Jugoslawien bombardieren oder Serbien muss sterben eben. Wenn es zutrifft, dass die größte Resignation, die man als System- oder Gesellschaftskritiker haben kann, darin besteht, den Leuten nicht zu sagen, wie sie um ihr Leben betrogen werden, und zwar unter ihrer aktiven Mithilfe. Wenn das nicht die Botschaft ist, kann meines Erachtens nichts, was unzulänglich in die richtige Richtung weist, rauskommen. Ich schließe das, um nur das eingangs zu belegen, mit zwei Zitaten der nach Umfragen beliebteste deutsche Mittelständler. Ist Wolfgang Grupp von Trigema. Es ist ein richtiger Haifisch in den Talkshows. Der heißt Wolfgang Grupp, aber in der Reklame kommt immer so ein Affe, der erstmal sagt, wir produzieren nur in Deutschland, und dann geht der schrecklich gedresste Unternehmer durch die Reihe von sehr gequälten Frauen, die da die T-Shirts nähen müssen. Und ich will mindestens andeuten, was sozusagen gängige reaktionäre Sehnsucht ist. Er sagt ja in den Talkshows immer sehr viel zum Thema, wie sehr er verabscheut Manager, die nicht in die Haftung genommen werden können, wie sehr er verabscheut Menschen, die ihren Betrieb entweder ein Defizit oder sogar den Ruin bescheren, aber trotzdem noch eine Abfindung kriegen, goldene Handschlag. Wie verächtlich er Shareholder Value findet, dass kein einziger Arbeitsplatz seiner Textilfabrik nicht in Deutschland ist und so weiter. Und wenn er das alles gesagt hat, und dann sagt er sowas, wie über die deutschen Manager, die Verantwortungslosen, die Shareholder Value Haifische. Bei Wasser und Brot sollen sie sitzen und nachmittags im Steinbruch klopfen, um die von ihnen angerichteten Schulden zu begleichen. Dieser Mann ist sehr gut für, wenn es denn dazu kommt, die Gründung einer sogenannten rechtspopulistischen Partei in Deutschland. Er bewegt sich ideologisch völlig in dem Feld von Henkel, Sarrazin, Gutenberg und so weiter. Und das Interessante ist nun, in einer dieser Talkshows saß Oscar Lafontaine dabei und sagte, auch das möchte ich wörtlich zitieren, ach, wenn doch alle deutschen Unternehmer wären wie Sie. Das heißt, dass sich aufplustern gegen Finanzsphäre ist dermaßen mainstreamig, dass Occupy gegen nichts verstößt und was mich regelrecht fertig macht. Ich bereite mich ja immer mit sinnloser Lektüre auf solche Abende wie heute vor, ist dieses apologetische Buch zur US-amerikanischen Occupy-Bewegung. Ich will noch gar nicht auf die gefährlichen Implikationen kommen, schaffend, raffend, guter Staat, böses Geld, sondern zunächst mal die Geisteshaltung. We are the 99% ist daher aus einem anderen Grund ein genialer Slogan, nämlich weil er nicht Einkommen oder Steuern in den Vordergrund rückt, sondern die Frage nach demokratischer Repräsentation und politischer Einflussnahme. Die Ärzte, Anwälte, Unternehmer und Freiberufler, aus denen sich die oberen 2/10 zusammensetzen und die womöglich überwiegend die Republikaner wählen, mögen tatsächlich zu viel Einfluss haben und ihre Lobbyisten kaufen sich ja hier und da einen Kongressabgeordneten, ob nun von den Republikanern oder von den Demokraten, aber niemand, nicht einmal sie selbst, wird wohl der Auffassung anhängen, sie hätten die Hände an den Schalthebeln der Macht. Wenn 2/5 der Bevölkerung sich mit den reichsten Prozent identifizieren, dann wird eine Strategie, die sich explizit gegen die wohlhabendsten 10 oder 20% richten würde, die Mehrheit abschrecken. Also um auf diese irrsinnige 99% sind wir zu kommen, bedarf es nicht nur allerlei, wie würde man früher sagen, klassenanalytischer Verrenkung. Also wer ist Profiteur von einer Wirtschaftsweise, ursprünglich ja mal bei Engels zur Einführung des Gedankens an die Arbeiteraristokratie ins Spiel gebracht, also zum Gedanken, dass auch subalterne Klassen, wenn sie einer siegreichen imperialistischen Nation angehören, ganz schön viel Freude darüber empfinden können, dass andere Regionen der Welt niederkonkurriert und niedergemacht werden. Nein, es ist gleichzeitig die Ausschaltung jeder politischen Kategorie. Wer 99% sagt, und sei es nur im Namen, das sind die, die nicht an den Schalthebeln der Macht sitzen, muss vollkommen ignorant sein gegenüber dem, was diese 99% wollen und sagen. In diesen 99% ist der Rassist, ist der Antisemit. Konstitutiv vertreten ist der Semi-Nazi. Deswegen ist es kein Zufall, dass Vertreter der Tea Party lobende Worte für Occupy fanden. Es ist kein Zufall, dass Frau Merkel lobende Worte dafür fand. Sondern es ist in dem Gedanken die Genialität einer Parole spiegelt sich in der Vereinnahmung widerstreitender und manchmal sogar antagonistischer Interessen, durch eben einen Slogan. Das ist Werbung statt Aufklärung. Und als letzten Gedanken, wenn man der Meinung ist, dass diejenigen, die heute sagen, wie Experten, die im Fernsehen über die Lösung der Verstopfung auf unseren Straßen sprechen, es bedürfe doch nur einiger kluger Maßnahmen, um die Krise so weit zu mildern, dass wir sie nicht spüren. Wenn wir also die keynesianische Kritik, die die einzig relevante in dieser Gesellschaft ist, ernst nehmen, dann verdient sie zwei Einwände und ich weiß nicht, welcher von den zwei Einwänden der relevantere ist. Der eine Einwand sagt, Keynesianismus ist der große Krisenverschieber, der zeitliche Strecker der Krise und sie entlädt sich, das weiß man spätestens nach der Lektüre von Paul Mattig, umso heftiger, je mehr sie verschoben wurde. Keynesianismus ist die Alimentation des nicht rentablen Kapitals und das ist ein gewaltiger Abzug von der durchschnittlichen Profitrate einer Nationalökonomie. Diesen Einwand kann man machen. Dann kann man auch entwickeln. Kann man sagen, nee, das ist alles Quatsch. Kaufkraft stärken, dann steht Deutschland besser da. Das ist lächerlich, das ist Blödsinn. Deutschland steht deswegen so gut da, weil das so eine überlegene Produktivität und darüber vermittelt so geringe Lohnstückkosten hat und deswegen das, was man in Europa mittlerweile Peripherie nennt, niedergemacht hat. Wenn ungefähr gleich produktive Ökonomien miteinander konkurrieren, diese Unterstellung ungefähr gleich produktive Ökonomien beinhaltet sehr viel von Arbeitswillen der Subalternen über Infrastruktur, über Maschinenlaufzeit, über günstige Zusammensetzung im Proporz zwischen konstanten und variablen Kapital und so weiter. Wenn Ökonomien, die wir uns mal schematisch als gleichproduktiv denken, auf dem Weltmarkt konkurrieren und darüber keine kriegerische Gewalt triumphiert, siegt die, die ihren nicht produktiven möglichst viel von dem, was sie sonst vom Mehrwertkuchen wegfressen würden, abzwackt und die Lohnsenkung, also die Kosten der wahre Arbeitskraft senkt. Das ist der eine Einwand. Der andere scheint mir der wichtigere, der lautet, was soll diese bedrückende Sehnsucht nach dem regulierten Kapitalismus der 70er Jahre, nach dem Modell Helmut Schmidt, nach dem Modell Deutschland, nach dem Arbeiten in Tarifverträgen, der geringen Zahl der Leiharbeiter, des fast kostenlosen Gesundheitssystems und der vielen Sachen, die ja in den letzten 20 Jahren wirklich schlechter geworden sind. Aber was soll überhaupt die Sehnsucht nach dieser Zeit, in denen die Menschen verkrüppelt sind und ihnen das Leben geraubt wurde. In der berühmten Schrift von Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, geht Herbert Marcuse von aus heutiger Sicht völlig falschen Prämissen aus. Das heißt, er antizipiert, dass durch die technische Entwicklung die konsumtiven Möglichkeiten der Menschen in den industrialisierten Metropolen ständig anwachsen werden. Das erklärt er da an zwei, drei Stellen nahezu zum unverhinderbaren Naturgesetz. Und dann sagt er, diese Menschen mit den wachsenden konsumtiven Möglichkeiten leben in der Hölle. Denn die Hölle ist die Lohnarbeit, unabhängig von der Summe ihrer Gratifikation oder Bezahlung. Wenn man diesen Begriff nicht mehr hat, der das A, B und C radikaler Bedürfnisse ist, dann kann man mit Keynesianern nur darüber streiten und auch recht behalten, dass ihre Konzepte nicht aufgehen, kann mit Ihnen aber nicht darüber streiten, wie unerträglich man ums Leben betrogen wird, wenn man in Verhältnisse von Konkurrenz, von Funktionieren müssen, von Anhängsel der Maschine oder des Computers sein steckt. Es ist also Emanzipation oder die Sehnsucht nach klassenloser Gesellschaft fängt an mit der Sehnsucht nach Überwindung der Lohnarbeit und allem, was daran hängt, und nicht mit der Sehnsucht, der Kapitalismus möchte doch noch einmal so reguliert sein wie in der Hochphase fordistischen Gesellschaftsmodells. So viel erstmal.
Erstmal ist gut, ja. Ich will aber den
Augenblick, wo der Name Krupp, also dieser Schimpanse, fällt, nicht vorübergehen lassen, ohne dazu zu sagen, dass die Firma Trigema eine von der Familie Krupp arisierte, wie man sagt, jüdische Firma war. Das auch zu seiner Popularität heute. Justin Monday, Sie haben geschrieben über die Eigenarten des aktuellen Krisenbewusstseins. Könnten Sie mal skizzieren, was für Sie die wesentlichen Eigenarten dieses Bewusstseins sind?
Ja, kann ich direkt anschließend daran machen und glaube ich auch so ein bisschen in Widerspruch zu euch beidem und jeweils ein anderer Widerspruch, weil ich glaube, du, Thomas, hast viel zu allgemein geredet. Du hast irgendwie geredet auf einer Ebene, wo du immer recht hast, also wo du sagst, irgendwie die Leute wollen ihr nicht handeln können, durch eine Pseudohandlung ersetzen und diese ganzen psychischen Determinationen irgendwie der Massenpsyche oder sowas stimmen. Beim Begucken von Occupy bringt uns das aber, glaube ich, noch relativ wenig weit, weil das was ist, was eben, du hast es ja gerade gesagt, irgendwie auch schon zu Prosperitätsphasen so funktioniert hat, beziehungsweise gerade da funktioniert hat. Und das Krisenbewusstsein oder die Dynamik des Krisenbewusstseins ist, glaube ich, nochmal spezifischer und man kann das auch spezifischer ökonomisch bestimmen. Und ich glaube, erst dann, wenn man das macht, kann man genauer erkennen, warum die Idee, da ist gerade wieder eine Kapitalismuskritik am Start, irgendwie, was ja dein Punkt war, warum die überhaupt nicht stimmt und warum man deswegen mit Ideen von, also irgendwelchen Belehrungsideen, man kann denen stattdessen mal besser erklären, wie das mit dem Kapital und der Finanzsphäre funktioniert, warum das nicht hinhaut. Ich habe da auch unnütze Lektüre betrieben. Ich habe nämlich ins Forum von Spiegel Online geguckt und zwar in die Beiträge unter dem Artikel, der die Überschrift hatte, Hedgefonds wollen Menschenrecht auf Rendite einklagen. Der gleiche Artikel war auch im Manager-Magazin, da war es ein bisschen weniger reißerisch, da hieß es, Hedgefonds drohen mit europäischem Gerichtshof. Der Sachverhalt, um den es in diesem Artikel ging, war, dass jetzt im Rahmen der Entschuldung Griechenlands, die Bestrebungen Griechenlands darin bestehen, in die Verträge, also diese Schuldverschreibungen, die basieren ja auch natürlich auf einer Vertragsbeziehung, in diese Verträge nachträglich hineinzuschreiben, dass Griechenland entscheiden kann, dass das Kapital, was da angelegt ist, was Griechenland Schulden und jemand anderes Besitz sind, dass dieses Kapital zum Zeitpunkt der Fälligkeit, also ungefähr jetzt genau, das ist ja gerade das große Drama, dass die alle fällig werden, diese Kredite, dass zum Zeitpunkt der Fälligkeit Griechenland sagen kann, dieses Geld wird nicht ausbezahlt, sondern muss wieder neu zu unseren Bedingungen neu angelegt werden. Das heißt, die Leute, die einfach eine Rechtsbeziehung haben und einen Rechtstitel auf das Zurückbekommen des Kapitals, denen wird dieser Rechtstitel entzogen. Das sollen irgendwie 20-jährige Anleihen oder sowas werden. Das heißt, die Leute können über ihr Kapital nicht verfügen. Und da wollen die natürlich gegen klagen. Das ist natürlich erstmal kein Menschenrecht auf Rendite, sondern das ist erstmal ein ganz normales Einklagen des bürgerlichen Eigentumsrechts. Das Forum war natürlich voll mit Lynchfantasien gegen die Hedgefonds. Man müsste doch beachten, wen die schon alles in die Pleite geprellt haben und sowas steht da drin. Und ein beispielhafter Kommentar, den ich gleich in Ausschnitten vorlesen werde, macht, glaube ich, recht deutlich, dass es hier nicht einfach nur um Pseudoaktivität oder sowas geht, sondern dass gerade in dem Moment, in dem diese Leute systematisch werden, also ich fürchte, das ist das, was du interpretierst als, da geht jetzt wieder eine Kapitalismuskritik an den Staat, die reden jetzt nicht nur einfach nur über bessere Verteilung, sondern die reden tatsächlich mal über das Geld, die Zinsen und so weiter. Und die behaupten ja von sich, sie machen hier eine systematische Kritik. Und ich will jetzt einfach mal die systematische Kritik kurz vorstellen. Der Kommentar dazu fängt an mit: Schon die Finanzspekulation an sich ist ein Fehler im System und gehört verboten. Ausrufezeichen. Da haben wir eine kurze Auslassung. Also es geht wirklich hier, wir stellen Systemfragen, ist die Geste. Dann geht's weiter. Schon die Tatsache, dass Geld ursprünglich nur ein Tauschmittel war, was den Handel, also den Warentausch, erleichtern sollte, müsste eigentlich klar machen, dass man es nicht unbegrenzt aufbewahren kann. Das ist die erste Behauptung. Und jetzt versucht die Person, das zu erklären. Bekommt man für eine Leistung, wie das Herstellen von 100 Kilogramm Getreide, einen Wert von 1.000 Euro, dürften die nur so lange ihren Wert behalten, wie das erzeugte Wirtschaftsgut haltbar ist. Bewahre ich diese 1.000 Euro 100 Jahre lang auf und vererbe sie weiter, gibt es den Gegenwert für diese 1.000 Euro nicht mehr. Also gemeint ist, das Getreide ist entweder verrottet oder gegessen. Jetzt geht's weiter. Bitte? Egal. Ich will nur darauf hinaus, was ist die innere Logik dieser Fantasie, die in diesem Beitrag zum Ausdruck kommt. Und das ist eine sehr typische, also das findet man in diesen Occupy-Foren am laufenden Band. Da ist irgendwie undemokratische Geldpolitik am Start und so weiter. Das funktioniert alles mit den gleichen logischen oder auch nicht logischen Mechanismen. Also weiter. Lässt man sich für diese 1.000 Euro auch noch 2% Zinsen pro Jahr zahlen, ergibt es dann eine Summe von 7.244,65 Euro. Nach 100 Jahren. Demgegenüber steht ein Wert von 100 Kilogramm Getreide, die irgendwann vor 100 Jahren verbraucht wurden. Wenn ich mir dann etwas für das Geld kaufe, bereichere ich mich an der Wertschöpfung der Menschen, die zu diesem Zeitpunkt leben, ohne eine Wertschöpfung in diesem Gegenwert erbracht zu haben. Genau das machen die ganzen Spekulanten. Zu faul, echte Arbeit zu leisten und auch noch frech genug, um darauf ein Recht einzufordern. Also so jetzt erstmal der zentrale Ausschnitt aus diesem Posting. Jetzt ist die Frage, wie ist sowas zu deuten? Zunächst einmal ist das ganz offensichtlich falsch. Denn die 1.000 Euro, die man da vor 100 Jahren bekommen hat, bleiben nun natürlich nur etwas wert, wenn sie immer wieder als Kapital investiert werden. Das Wissen davon, also jetzt kommen wir zum Belehren, das Wissen davon ist kein marxistisch-ideologiekritisches Spezialwissen, sondern ganz simpler kapitalistischer Alltagsverstand. Wer sein Geld vermehren will, muss es investieren. Das lernt man fast schon im Kindergarten. Bleibt es im Sparstrumpf, schlägt die Inflation zu. Es ist also ist im Prinzip ja sogar in dem Beispiel enthalten, nämlich wenn man 1.000 Euro vor 100 Jahren hatte und 2% Zinsen, hat man 7.000, also ist der eigentliche Wert ja 7.200 Tralala Euro. Man hat aber nur 1.000. Das heißt, man hat verloren, wenn man das so macht. Das heißt, so beutet man überhaupt niemanden aus. Also das ist offensichtlicher Unfug. Und dabei ist festzuhalten, die Bürger verlieren mit solchen Ideen ihr unmittelbar bürgerliches Bewusstsein. Also das ist keine sozialistische Idee oder sowas, sondern die denken auf einmal etwas von ihrer ganz normalen Praxis, was es überhaupt nicht in der Welt gibt. Das ist das, was man hier als erstes festhalten muss. Das zweite, was man festhalten muss, ist natürlich, dass die Behauptung auch noch widersprüchlich ist. Auf der einen Seite wird gesagt, jemand hat vor 100 Jahren Getreide gegeben und Geld bekommen. Dann wurde das Geld aufgehoben, also nichts dafür gekauft. Der Gegenwert für das Getreide wurde also vor 100 Jahren gar nicht in Anspruch genommen. Die Inanspruchnahme zu einem späteren Zeitpunkt hingegen soll dazu führen, dass man etwas ohne Gegenleistung bekommt. Das ist ja der Vorwurf an die Spekulanten. Verzichtete diese Person aber auf die Inanspruchnahme, trete immer im Rahmen dieser Fantasie das Gleiche ein. Also dann ist halt vor 100 Jahren nichts dafür bekommen worden. Nur eben für die andere Person, deren Geldwert verfällt. Das heißt, da ist ein ganz unmittelbares Hin- und Herschwenken von einer widersprüchlichen Idee, die überhaupt nicht bemerkt wird. Nämlich in der Konstruktion hat immer irgendwer keinen Gegenwert gegeben bzw. bekommen. Es ist völlig egal, ob die Zeitspanne zwischen Verkaufen und Kaufen 100 Jahre oder 5 Minuten ist. Also diese fixe Idee mit dem, da muss das noch verrotten, irgendwie das Getreide, das ist Schwachsinn. Es gibt immer einen zeitlichen Ablauf zwischen Kaufen und Verkaufen. Und in dieser Logik ist eine der Seiten immer Betrug. Und das ist natürlich eine komplett unzutreffende Idee, die keiner Ideologiekritik zugänglich ist. Und der dritte Punkt, da wird es ganz abstrus, wer sowas behauptet, müsste eigentlich glücklich mit der Krise sein. Denn sie führt ja genau dazu, dass die 1.000 Euro ihren Wert verlieren. Oder die 7.000, je nachdem, ob das jetzt mit Zinsen oder ohne ist. Aber gleichzeitig soll diese Idee erklären, warum in der Krise allen, die echte Arbeit leisten, Geld fehlt. Die Krise wird hier auf der einen Seite mit etwas erklärt, was in der Krise gerade nicht passiert. Und das, was in der Krise passiert, das wird auch noch auf eine ganz seltsame Weise affirmiert. Und das ist ein Geisteszustand, und da kommen wir, glaube ich, auf das Spezifischere, der darauf verzichtet, das eigene Denken mit der Realität in Beziehung zu setzen. So entsteht keine Ideologie im strengen Sinne, da könnten wir dran ansetzen, sondern Mythologie. Dieses Denken entspricht keinem gesellschaftlichen Standpunkt mehr, wie affirmativ das auch immer ist. Es artikuliert sich damit auch kein Interesse, auch nicht mehr verschoben, also etwa durch eine falsche Verallgemeinerung oder was auch immer die Mechanismen dieser Ideologiebildung sind. Also Ideologie wäre zum Beispiel die Idee von der Gleichheit des Tausches. Und in dieser Idee von der Gleichheit des Tausches, die ja hier explizit nicht vertreten ist, es ist ja eine komplette Ungerechtigkeit, die im Tausch besteht, angeblich. Die Ideologie von der Gleichheit des Tausches, in dem wird erstmal der oberflächliche gesellschaftliche Schein im Bewusstsein verdoppelt. Dann können wir hergehen, wenn Leute sowas sagen, können wir hergehen und sagen, haha, guck doch aber mal, worauf diese Gleichheit beruht. Das ist zwar eine tatsächliche Gleichheit im Tausch, aber real beruht das natürlich auf der Ausbeutung der Arbeitskraft und so weiter. Also das ist die Möglichkeit, wenn die Leute die Realität einfach nur reproduzieren. Und auf solche Punkte bist du, Thomas, glaube ich, weitgehend hinausgegangen. Also das waren alles Beispiele, wo die Leute ihre gesellschaftliche Realität für sich als, das ist auch ganz in Ordnung so, da bin ich ein bisschen unzufrieden mit, aber ich reagiere das jetzt mal so ab und auf sowas gehen die hinaus. Aber dieser Realitätsverlust im Krisenbewusstsein, der ist was ganz Spezifisches. Und ich glaube, bei der Occupy-Bewegung ist genau das, was hervorgetreten ist. Also in den Bewegungen vorher, also bei Attac, bei der Antiglobalisierungsbewegung, hat man diese Elemente auch schon alle gehabt. Nur haben die immer noch eine Verteilungsidee dabei gehabt. Bei Occupy geht es überhaupt nicht mehr um Verteilung, sondern es geht um ein ganz konservatives, uns muss der Wert, also entweder unseres Sparguthaben oder sowas, erhalten bleiben und unsere Eigenschaft als Arbeitskraft muss erhalten bleiben. Es ist also was ökonomisch sehr viel Spezifischeres und das macht meines Erachtens die Eigenarten des Krisenbewusstseins aus. Und deswegen ist da überhaupt nicht dran anzuknüpfen und das, was da als Kapitalismuskritik erscheint, ist ein Abziehen des Bewusstseins von jeder Realität, womit eine Kapitalismuskritik unmöglich wird.
Ja, was wurde denn für diese ganze Subvention gekauft? Wer hat denn davon profitiert? Wer hat denn das Geld bekommen, was Griechenland sich geliehen hat? Welche Firmen? Die haben ja nicht Geld aufgenommen, um das irgendwo 20 Jahre lang rumliegen zu lassen.
Die haben damit staatliche Infrastruktur bezahlt, ihre Beamten, die Bullen. Das
sind ja Waren, sind ja Produkte, die andere Arbeiter hergestellt haben. Und ob das jetzt Siemens war, die irgendwo, keine Ahnung, Kraftwerke geliefert haben, ich möchte mal Namen wissen. Das hat sich jetzt irgendwie ein bisschen verloren, finde ich, gerade mit dem Erklären von eben.
Wofür brauchst du Namen?
Es gibt ja Empfänger und es gibt ja Zahlen. Das ist ja nicht irgendwie.
Von wann?
Geld, was für ein Geld, wie Wasser, was jetzt so irgendwie am Mittelmeer
rumfällt. Doch, so ungefähr ist das. Also das Geld ist die Vermittlung des Widerspruchs im Warentausch. Also im Warentausch tauscht eine Person eine Ware gegen Geld und die andere Person gibt Geld gegen Ware und das Geld ist die notwendige Vermittlung in diesem Tausch. Und da gibt es immer welche, die das Geld empfangen und welche, die das Geld geben. Und
das wollte er das
konkreter. Ja, aber, da, aber er will ja...
Ich würde gerne was sagen. Ich glaube, wir weichen ein bisschen, was, ein bisschen vom Thema ab. Das Thema aber noch Banken und der Staat, so ungefähr als Headline. Und auf deine Frage hin, wer kriegt denn das Geld? Oder wer verleiht denn das Geld? Das sind natürlich wenige Großbanken, die sich in New York befinden, in London befinden, und ausschließlich diese Firmen, verleihen Kredite in einem großen Stil, was man Giralgeld nennt, und das wird erfunden. Das heißt, die Banken müssen das Geld gar nicht in wahrer Form haben, das heißt als Gold, Silber oder irgendwie, das ist ja schon seit Bretton Woods meistens so geregelt worden, aber aufgehoben worden. Das ist also künstliches Geld, was gar nicht existiert. Und wie wir gerade erleben, sind 32 Millionen Euro Schulden, die alle Länder weltweit aufgehäuft haben. Da ist deine Frage berechtigt. Wem schulden sie das denn? Und diese Frage müsste man stellen. Wem schulden wir denn das Geld?
Bevor wir jetzt
Vereinfachung, das mag ja. mal zugetroffen haben, ja. aber wir leben in einer ganz anderen Welt, als uns suggeriert wird.
Bevor wir jetzt eine Schurkenliste aufmachen und die identifizieren, die handelnden Personen, die reif sind, irgendwo bei Wasser und Brot eingesperrt zu werden zur Strafe, wollte
das
ich noch...
Das habe ich nicht gesagt. Also ich, zitieren Sie jemand anders.
Gut. Dann zitiere ich mich so, wie ich Sie verstanden habe. Darf ich das?
Ich kann nur sagen, weise Männer diskutieren und dumm erobern das Land. Also ich glaube wirklich, das Thema sollte ein bisschen konkreter auf die Banken. Ich sage nicht, das sind die bösen Menschen, aber das System des Zinses, das Geldsystem, das verzinste Geldsystem, ist das große Problem. Und darüber sollten wir vielleicht direkt erleben.
Hier könnte ich was zu sagen.
Matthias, willst du dazu was sagen? Dazu willst du nichts sagen.
Also ich könnte das mit ein paar Sätzen entkräften. Ja? Ja. Also kann ich was zu sagen, weil das ist eine sehr fixe Idee, weil der Gag in der Krise und der Entwertung in der Krise ist doch gerade, dass sich herausstellt, diese ganzen Guthaben, die alle haben, also was die Schulden der Staaten sind, unter anderem, also die haben, also es gibt ja auch andere Schuldner, das ist ja gerade in der Krise nichts wert. Die Zinsen sind irgendwie knapp über null, also die Leitzinsen. Es gibt überhaupt keinen großen Zinsprofit in der Krise. Das ist doch gerade das Spezifische an der Krise und deswegen hat das Kapital irgendwie nasse Füße. Die fixe Idee, da wäre irgendwo unglaublich viel wert, dass irgendwelche Leute besitzen, man weiß überhaupt nicht, wie es fungiert, das ist doch Teil des autoritären Syndroms. Das ist doch nicht mal ein zu erklärender Sachverhalt, den man ideologiekritisch erläutern könnte, sondern es hat niemand dieses Geld, das wert ist. Es haben zwar alle möglichen Leute alle möglichen riesigen Besitztitel, sie können mit ihren Besitztiteln aber nichts anfangen, weil sie es ja nicht zurückkriegen. Das heißt, es hat innerhalb des ökonomischen Zusammenhangs eine Entwertung gegeben und jetzt sind alle Leute besorgt um ihre Profite. Das ist der Zustand der ganzen Angelegenheit und die Zinsen sinken dadurch. Dazwischendurch für die Staaten die Zinsen mal steigen. Das sind kleinere Marktbewegungen zwischendurch. Allgemein findet eine Entwertung statt und damit auch ein Senken des Zinses. Und
nein.
Nein, les einfach mal, wie Geld entsteht und wie die Geldmenge reguliert wird. Und dann auf esoterischen Geldkritikseiten vermutlich.
Ich möchte jetzt Matthias Altenburg noch was fragen. Er machte vorhin die Andeutung, dass sein Brief, den er mir geschrieben hat und den ich zitiert habe, sozusagen auf dem ersten Besuch bei dieser Bewegung in Frankfurt geschrieben worden ist. Und ich hatte den Eindruck bei unserem Vorgespräch, dass da einige ernüchternde Erfahrungen inzwischen hinzugekommen sind. Ist das so und könntest du darüber was sagen?
Ja, das ist ganz ohne Zweifel so, weil wer sich näher mit der Bewegung beschäftigt, der wird Justin und Thomas recht geben. Es ist eine Ansammlung von Unwissen, von Esoterik, von Vorurteilen, von Ahnungslosigkeit, von Gutwilligkeit, von Bereitschaft, etwas zu tun, zum Teil auch von unglaublichem Mut, etwas zu tun, also dabei seine eigene bürgerliche Existenz aufs Spiel zu setzen. Also es ist schon etwas sehr Divergierendes. Und ich habe mir bei dem Vortrag von Thomas immer vorgestellt, er sei der Bauernführer Jos Fritz. Und er würde im 16. Jahrhundert versuchen müssen, mit seinem Vortrag die unzufriedenen und abergläubischen und gottesfürchtigen Bauern in Bewegung zu setzen. Das wäre schwierig geworden. Trotzdem hat der Thomas recht. Trotzdem hat er recht. Meine Frage ist nur, was tun wir mit unserem Recht haben? Revolutionäre haben zu allen Zeiten sich unter die Leute begeben, haben ihnen zugehört, haben ihnen geholfen, ihre arbeitslosen Anträge auszufüllen, haben der kranken Nachbarin geholfen, haben versucht, dabei etwas von ihrem Wissen weiterzugeben. Also sie haben die Unzufriedenheit genutzt, um ihr Wissen und ihre Analyse und ihr Wissen um den Fall der Profitrate, um die verarmten Peripherien weiterzugeben. Und so etwas mehr Klugheit in eine Bewegung reinzubringen. Was anderes geht nicht. Wir können uns kein neues Volk wählen. Es geht nicht anders. Wenn wir nicht vollkommen verzichten wollen auf politische Praxis, glaube ich, dass wir nur so eingreifen können. Wir müssen das nehmen, was wir vorfinden. Oder wir sagen, okay, dann lass den Kapitalismus sozusagen dahin rutschen, wo er rutscht. Aber wir werden noch nicht mal unsere eigene Person, unser eigenes Wissen in die Waagschale werfen. Das finde ich zu wenig. Ich habe dabei kein gutes Gefühl, wenn wir uns nicht mehr das, was wir zu bieten haben, das, was wir an Erfahrungen und an Niederlagen haben, vielleicht sind die Niederlagen ja das einzige Kapital, was wir haben. Das kann ja sein, aber dann müssen wir damit argumentieren und müssen wir die Erfahrungen, die wir damit haben, einbringen. Und man kann sich nicht einfach nur hinstellen und Recht haben. Das finde ich zu wenig.
Ist aber auch nicht schlecht, ne?
Ja, es ist schlecht, aber also, das machen wir schon so lange.